Nur wer mit sich selbst gut umgeht, kann auch mit anderen gut umgehen. Ulrike Bischoff. Selbstachtung.
Respektvolle Kommunikation.
Selbstreflexion.
Nein sagen können.
Nimm dich raus und rein ins Ich. Ulrike Bischoff ist die Supervisorin an deiner Seite. Sie selbst änderte ihr ganzes Leben. Hier hörst du, wie du es schaffen kannst. Zusammen mit Ulrike und Schwarzbrot und Kamille. Der Podcast für dein gelungenes Leben.
Ja, herzlich willkommen zum Podcast Schwarzbrot und Kamille. Mein Name ist Ulrike Bischoff und ich bin die Supervisorin an deiner Seite. Heute ist wieder Interviewzeit. Mein heutiger Interviewpartner kommt aus dem idyllischen Bad Iburg und ist aus einem staatlich anerkannten Kneipp-Kurort in der Nähe von Osnabrück. Er ist mit 3 Geschwistern im elterlichen Betrieb aufgewachsen und er ist der Mann mit den 2 Ausbildungen, die allerdings auf den ersten Blick gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Er steht seit 1989 im Berufsleben, erst als Industriekaufmann, dann als Hotelfachmann. Weiterbildung hat für ihn schon immer ihren Reiz, sodass er neben einem Industriefachwirt mit Ausbildereignungsschein sich ebenfalls im Sprachlichen sowie im Bereich Führungs- und Leitungskompetenz immer kontinuierlich weitergebildet hat. Die Praxiserfahrung spielt dabei eine große Rolle und war eine gute Basis, denn für ihn sind Werte wie Authentizität, das Wort zählt, ich sage mal so Hamburger Handschlag, Kaufmannshandschlag, im Sinne guter und klarer Absprachen, um Klarheit zu erlangen, von großer Bedeutung. Er stellt sich Herausforderungen wie der Corona-Krise, wo es beruflich, wie für viele von uns, um Existenz und Neuanfang ging und schildert die eigene Erfahrung wie folgt: Not und Druck kann auch gut sein. Alles das möchte ich heute genauer wissen, ebenso was es für Vorteile hat, mal in 2 auf den ersten Blick unterschiedliche Branchen hineinzuschnuppern, die sich aber durchaus tangieren, und auch wie wichtig Praxiserfahrung und Menschenkenntnis sind, die man meist auf einer Uni nicht lernt. Das erfahrt ihr jetzt im Interview mit meinem heutigen Gast, Gerit Bisping. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Ulrike, für die Einladung. Ich freue mich, hier mich deinen Fragen zu stellen und ja, bin mal gespannt.
Ja, dann fangen wir doch gleich mal an. Du hast gehört im Intro, es hat mich irgendwie geritten mit den beiden Ausbildungen. Wie kommt man dazu, nach einer abgeschlossenen Ausbildung zum Industriekaufmann noch Hotelfachmann zu lernen?
Ja, Industriekaufmann war für mich damals der logische Einstieg, im elterlichen Betrieb groß geworden, kaufmännische Richtung war da naheliegend. Aus diversen familiären Gründen wollte ich aber dann mehr erleben. Raus aus der Komfortzone, und dann war eben der nächste logische Sprung das Hotelfach. Und das war natürlich dann eben eine ganz andere Welt. Dienstleistung, Menschen, völlig andere Abläufe. Natürlich, wie du gesagt hast, auf den ersten Blick 2 Welten, die nichts miteinander zu tun haben. Aber rückblickend für mich die perfekte Ergänzung. Struktur und Zahlen mal auf der einen Seite, Umgang mit Menschen und auch eine Service-Mentalität eben auf der anderen Seite. Und ich finde nach wie vor, das ergänzt sich. Das ergänzt sich ganz hervorragend.
Ja, da müsstest du dann vielleicht unsere Hörer noch mal ein bisschen mehr ins Boot nehmen, weil wir sprachen jetzt eben auch von dem elterlichen Betrieb. Das hat ja was damit zu tun, das hast du mir im Vorgespräch gesagt. Und das, was du darüber erzählt hast, fand ich auch sehr spannend. Was war denn der elterliche Betrieb?
Ja, der elterliche Betrieb, muss ich auch ganz klar sagen, war, weil er ist nicht mehr in Familienbesitz, ein damalig klinisches Kur- und Kneipp-Sanatorium von meinem Großvater in den 1960er Jahren aufgebaut. Mhm. Damals schon ein sehr zukunftsweisendes ein sehr zukunftsweisendes Unternehmen, aber sicherlich war auch so, Ende der 1990er Jahre musste dieser Umbruch kommen, hin oder weg von diesem Sanatorium und Kneipp-Kur-Charakter hin zu einer professionell aufgestellten Rehabilitationsklinik. Mhm. Und das war dann letztendlich auch eben wieder durch so ein paar familiäre, naja, ich sage es mal, Schachzüge, da wurden die Figuren dann mal wieder anders aufgestellt, dass ich dann derjenige war, der auf mal bei uns in der Familie in der Nachfolgeposition 1 stand und wir dann auch letztendlich durch die Tiefen der Gesundheitsreform marschiert sind. Ich habe ein paar Mal auch gesagt, ich werf alles hin. Wir haben das aber weiter durchgezogen und waren beispielsweise auch eine der ersten, ich würde sogar fast behaupten, die erste Rehabilitationsklinik in Deutschland, die die Patienten aus dem Krankenhaus nach einer Hüftoperation beispielsweise zu einer sogenannten Anschlussheilbehandlungsmaßnahme zu uns in die Klinik geholt haben und auch im Nachgang wieder nach Hause gebracht haben als kostenfreie Serviceleistung. Auch das aufzubauen, eine riesengroße Herausforderung, auf jeden Fall. Und eine total spannende Sache, eben auch dieses zu kombinieren miteinander.
Ja, und da kommen dir dann natürlich die Zahlen zugute und auch der Umgang. Also da kommen ja dann das Problem in Anführungsstrichen oder das Projekt ist besser gesagt, ist vielschichtig. Einmal Gesundheitsreformen gerecht werden, den Patienten gerecht werden, zu gucken, dass die Gelder stimmen, was wird von den Kassen übernommen, was wird nicht übernommen und dann eben auch gleichzeitig eine Service-Dienstleistung anzubieten. Und
Exakt.
das ist echt, ja, ich finde es sehr, sehr spannend. Auch was du sagtest, eben dieses Image vom Kneipp und Sanatorium, wie es halt auch früher hieß, zum Reha. Und witzigerweise habe ich eine Kollegin, die in der Schweiz Kneipp-Sachen anbietet und das erfährt da gerade irgendwie so einen zweiten Frühling. Also das, man merkt auch, dass das langsam wieder im Kommen ist. Also es ist auch so diese Modewellen, die dann
Richtig.
verbal durch die Gegend geistern sozusagen.
Richtig. Auf jeden
Ja.
Fall. Auf jeden Fall. Ja.
Du bist dann für die Lehre, glaube ich, oder danach nochmal im Schwarzwald gewesen. Das war so
Genau.
das von zu Hause
Genau.
weg, einfach mal
Genau.
woanders reinschnuppern,
Ja.
ne?
Also für mich war eben ganz klar, nach dem Industriekaufmann, da noch unterbrochen von der Bundeswehrzeit, von dem Grundwehrdienst, war dann klar, ich darf da ans Ruder zu Hause und meine ganz klare Aussage war, ich mache das, aber ich möchte diese Hotelfachausbildung oder ich möchte zumindest noch mal reinschnuppern in das Hotelfach. Und das war der Punkt. Und da muss ich sagen, mit meinen, wie alt war ich damals? 20. Dann fängst du im Hotelführer an, bei A zu blättern, guckst dir irgendwelche Hotels aus, die einem zusagen. Und dann war letztendlich in einem kleinen Dorf in Altensteig im Schwarzwald, da stand ziemlich vorne im Alphabet, tat sich das auf, ein Hotel. Ich bin dort sehr positiv empfangen worden, also in dem ersten schriftlichen Kontakt von dem Hoteldirektor. Bin dort runtergefahren, habe mich dort vorgestellt. Ursprünglich war die Planung, mach mal da erst ein Praktikum für ein Jahr und das soll wohl reichen. Und der Hoteldirektor, ich habe heute noch zu ihm Kontakt, hat mir gesagt, Gerrit, tu mir einen Gefallen, jetzt auf dem Weg nach Hause auf den 500 Kilometern, überleg doch, ob vielleicht eine fundierte Ausbildung zum Hotelfachmann nicht doch der bessere Schritt wäre. Du bekommst dann nach 2,5 Jahren von der Industrie- und Handelskammer ein Abschlusszeugnis etc. pp. Klar. Der war ja auch nicht doof. Der hat natürlich auch ge gedacht, dann kriege ich natürlich 2,5 Jahre dann da jemand in der Ausbildung statt nur ein bisschen Praktikum. Aber trotzdem, da muss ich wirklich auch sagen, das war für mich dann auch wirklich endgültig die Initialzündung und sicherlich auch sicher für mich so ein Thema, das erste Mal echt weg von zu Hause. Ne? Das ist so das Thema. Wenn du so behütet aufwächst, klar, Bundeswehr war schon mal so der eine Schritt so ein bisschen nach außen, aber dann kommst du in eine völlig andere Kultur innerhalb Deutschlands. Du kommst da in das Schwabenland rein, wenn du da mit den Originalschwaben morgens beim Bäcker stehst. Du kommst da hier als jemand, der hier aus der norddeutschen Tiefebene kommt. Du verstehst kein Wort, wenn die es drauf anlegen, ne?
Hey,
Also
das ist so.
das sicherlich auch. Und das war natürlich auch für mich dann das erste Mal, dass ich auch einen Haushalt selber organisieren
Organisieren
musste. Ich
musste.
musste, genau, ich musste Verantwortung übernehmen. Ich musste auch, und ich habe aber auch gemerkt, und das merkt man bis heute, wie wichtig auch dann ein stabiles Umfeld ist. Und da muss ich wirklich sagen, die allermeisten meiner langjährigen Freunde kommen aus dieser Zeit.
Ja. Super.
Absolut, absolut prägende Zeit. Und ganz klar, ohne den Schritt wäre ich auch heute nicht da, wo ich jetzt stehe.
Also ich finde das spannend. Ich habe ja auch eine Lehre als Hotelfachfrau gemacht. Und was mir aufgefallen ist, und da bin ich auch schon fast wieder beim nächsten Thema, gesunder Menschenverstand. Also ich habe ziemlich viel Menschenkenntnis bekommen, gerade als ich an der Rezeption gearbeitet habe und dann mal gesehen habe, also ne, man kriegt irgendwann mal so einen Blick für die Leute. Und ohne vermessen zu sein oder vorab zu urteilen, das hilft mir heute sehr oft, einfach nur einen Eindruck zu bekommen von den Leuten, wie die drauf sind, welche Erfahrungen die haben und wo der Schuh drücken könnte, wenn ich mit ihnen zusammenarbeite. Und ich habe es halt in der Uni auch gemerkt, die Leute, die direkt nach dem Abi an die Uni gegangen sind. Also Menschenkenntnis ist etwas, das kriegst du an der Uni nicht beigebracht. Und dafür sind Lehren einfach total gut.
Also bin ich voll und ganz bei dir. Wie gesagt, auch da noch mal wieder, du lernst wirklich extrem viel über Menschen, extrem viel, wie die ganzen unterschiedlichen Gäste auch ticken. Ich bin dort, weil ich mich null vorbereitet hatte damals, ich bin dort in ein Tagungshotel reingerauscht, was einer großen deutschen Sachverständigenorganisation gehörte, die da richtig Geld reingepumpt haben, die das Haus auch richtig ausgelastet haben, unter der Woche mit Seminarteilnehmern, am Wochenende richtig mit Privatzahlern. Zudem ist dort während meiner Ausbildungszeit auch ein großes Kongresszentrum errichtet worden, wo wir auch in der Eröffnungsphase drin steckten. Und das war für mich eben dann auch noch mal so ein Punkt, dass du eben auch mit unterschiedlichsten Typen, mit unterschiedlichsten Kategorien zusammengekommen bin. Aber da noch mal, um das noch mal auf den Punkt noch mal zu bringen mit dem gesunden Menschenverstand. Gesunder Menschenverstand, ganz klar, bedeutet für mich, die Dinge auf den Punkt zu bringen, ohne sie unnötig kompliziert zu machen. Und das
Ja.
auch da wieder. Du musst letztendlich liefern. Wenn ein Gast vor dir steht und der will irgendwas, dann musst du entsprechend abliefern. Und ich glaube, auch das war wieder so ein Thema, was mich auch dann stärker gemacht hat für das, was da letztendlich noch kommt. Also da auch wieder. Ich brauche dann keine 20-seitige Analyse. Ich brauche da letztendlich klares Denken. Ich brauche ein offenes Ohr. Und da mache ich jetzt mal wieder den Sprung zu meinen Projekten, die dann danach kamen. Das macht eben den Unterschied. Nicht die Theorie, sondern eben auch die Fähigkeit, dass ich Situationen realistisch einschätzen kann und
Ja.
auch praktikable Lösungen finde.
Ja, und das ist es, das, was uns heute so abhanden gekommen ist, hat auch viel mit zu tun mit, ich sage mal, dem deutschen Sicherheitsdenken, ja, keinen Fehler machen, also auch mit unserer Fehlerkultur. Wenn wir alle mal etwas entspannter miteinander umgehen würden, wenn jemand einen Fehler macht und nicht mit dem Finger drauf zeigen und auch noch den Finger einmal in der Wunde rumdrehen, sondern sagen, okay, Fehler machen ist menschlich. Kommen, wir packen es zusammen an und versuchen es irgendwie jetzt mal die Kuh vom Eis zu kriegen, Stichwort lösungsorientiertes Denken, dann würden wir also oftmals mehr den gesunden Menschenverstand nehmen, als dass wir irgendwie uns festfahren in der Situation, das ist jetzt alles irgendwie blöd, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie es weitergehen soll. Und das hat wieder was, finde ich, immer mit Verantwortung zu tun. Bin ich bereit, so eine Verantwortung zu übernehmen oder bin ich nicht bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Und da steht sich, glaube ich, auch die deutsche Kultur ab und zu selber mal so ein bisschen im Wege. Ne? Also Stichwort auch jetzt hier alles regulieren und Bürokratie und so weiter. Also das eine kommt zum anderen und macht es dann einfach, was du sagst, kompliziert. Anstatt die Dinge mal wieder auf das Wesentliche runterzubrechen und zu sagen, okay, aber die Frage war jetzt nicht, ne, wie komme ich ans Bürgergeld, sondern die Frage ist, ne, wer braucht es und warum haben wir es eigentlich eingeführt? Und dann
Genau.
müssen wir mal gucken, und auch ohne 45 Anträge, dass derjenige, der es braucht, es auch bekommt. So,
Ja,
ja.
exakt, genauso, genauso.
Ja, ich komme mal zum Jahr 2000. Da hast du gesagt Neustart,
Ja.
und dann nochmal Neustart nach Corona. Was waren denn die Herausforderungen, was den Neustart angeht, und was waren die Chancen oder wie hast du das so erlebt?
Also das Jahr 2000 war eben für mich der ja bis dahin größte Umbruch in meinem Leben. Ich bin Mitte der 90er eben in den elterlichen Betrieb zurück. Das hat dort auch, was ich ja eben schon sagte, sehr positiv funktioniert. Aber für mich war es nicht das richtige Vorankommen. Es sind sehr, sehr schwierige Familienverhältnisse gewesen. Also, um es mal ganz platt zu sagen, der Familienwind wehte alle paar Jahre aus einer anderen Richtung, weil mein Vater da auch sehr, ja, sehr stark von Emotionen getrieben war. Und für mich war es dann im Jahre 2000 der Punkt zu sagen, raus hier. Raus hier mit allem Brechen, mit allen Konsequenzen, die es letztendlich dann hat. Ich bin aus dem elterlichen Unternehmen rausgegangen, verständlicherweise auch mit riesig Ärger, mit riesig Unverständnis innerhalb der Familie und bin im Jahr 2000 dann zurück in die Industrie, habe mich darauf besonnen, was ich ursprünglich mal gelernt habe und ja, und bin dann letztendlich in eine neue Rolle reingeschlüpft, auch in ein neues Umfeld. Sicherlich dann auch wieder mit nach und nach mehr Verantwortung, also auch dort wieder in einem chemisch produzierenden Unternehmen, sehr die Leiter hoch, habe auch noch einmal kurz bevor Corona kam, den Arbeitgeber gewechselt, weil ich noch etwas weiter wollte. Ja, und mit dieser Corona-Thematik 2020 knallte das einmal anders, sag ich mal, weil da war ich dann mal derjenige, der seine Arbeit verloren
Verloren
hat,
hat.
derjenige, der dieses Kündigungsschreiben in die Hand bekommen hat. Und da war natürlich ganz klar einmal die Herausforderung für mich klar zu kriegen, wie geht's jetzt weiter? Und ich habe mir wirklich lange und ausgiebig Zeit gelassen mit dieser Frage, wie geht es jetzt weiter? Und da war für mich dann ganz klar die Sache, nutze jetzt die Chance und schau, dass du dein eigenes Business aufbaust. Wirklich, dass du dich selbstständig machst. Der Arbeitsmarkt war völlig platt. Du stehst mit Hunderten Qualifizierten vor der Eingangstür von Unternehmen, bildlich gesprochen. Und das wäre genauso ein Himmelfahrtskommando möglicherweise gewesen, dass das Unternehmen dann relativ schnell in eine finanzielle Schieflage kommt, wie ich es dann zuletzt erlebt habe, eben wegen dieser Kündigung. Aber auch da kann ich wieder sagen, dieser Schritt in die Selbstständigkeit war natürlich das Risiko. Aber auf der anderen Seite hat es mir ein ganzes Stück Freiheit gegeben. Ein ganzes Stück Freiheit.
Und es ist ja auch wichtig, und dann beziehe ich mich nochmal auf die Situation mit dem Familienbetrieb. Also du hast ja in dem Moment eine Entscheidung für dich getroffen
Ja.
und hast losgelassen. Und das muss man ja auch können. Und zwar, was du sagst, mit allen Konsequenzen. Also also ich berate ja nun auch in der Praxis Unternehmen, wo es um Nachfolge geht. Und da ist es nicht selten der Fall, dass der Seniorchef ab und zu doch noch mal meint, er müsste noch mal sagen, wo es lang geht. Und das funktioniert einfach nicht. Ne? Also das, weil die Zeiten ändern sich, weil die Haltungen sich ändern, die Rahmenbedingungen ändern sich. Und da muss man einfach auch loslassen können. Und das
Genau.
kann die alte Generation meistens eher schwierig. Was du sagst, ist emotional sehr eng, verstehe ich auch alles. Und insofern umso mutiger, dass du diesen Schritt gemacht hast. Und auch bei Corona, und das hat ja auch was mit, wie ich finde, was auch ein wichtiges Thema ist, Eigenverantwortung zu tun. Ne, zu sagen, okay, ich habe mehr Freiheit, ich habe auch mehr Risiko, aber du hast dein Leben in die Hand genommen. Du warst nicht passiv in dem Moment und hast darauf gewartet, was passiert jetzt als nächstes, sondern du hast geguckt, okay, was ist mir wichtig, was kann ich, was will ich und wie sieht's aus? Ne?
Exakt, genau das, das Thema. Und ich muss es eben einfach, simpel gesprochen, selbst in die Hand nehmen.
Nehmen,
Und
genau.
wenn ich da letztendlich ein Ziel erreichen will, und das Ziel war wirklich ganz zu Anfang natürlich auch erstmal ja, das wirtschaftliche Überleben in irgendeiner Art und Weise abzusichern, weil wenn ich darauf warte, dass mir da jemand anders ein Problem löst oder mir da ein zukünftiger Arbeitgeber hier an der Tür klingelt, und wartet darauf oder dass ich da anfangen kann bei ihm, das funktioniert alles nicht. Und für mich war es letztendlich eine Thematik, ich möchte dem ab sofort in meiner Freiberuflichkeit, möchte ich letztendlich einen Sinn in dem sehen, was ich letztendlich tue. Also ins Handeln kommen, auch da wieder. Auch wenn nicht alles immer hundertprozentig perfekt vorbereitet ist, aber, und das habe ich dann auch ganz schnell gemerkt, viele Chancen haben sich auch dann ergeben, nachdem ich losgelaufen bin.
Bin ja.
Na, das ist immer so der Punkt. Du fängst beispielsweise, ich bin ja nun am Anfang sehr stark auf der Honorardozentenschiene losgefahren. Du fängst bei dem einen Unternehmen an, auf mal wird das nächste auf dich aufmerksam. Du kannst es auch angeben. Ich habe bei dem und dem schon das und das an Themen gemacht. Oh, das passt uns ja gut. Dann würden wir sie gerne auch unter Vertrag nehmen. Und so ging das dann auch die letzten 4 Jahre Stufe für Stufe hoch. Das ist eine ganz, ganz feine Geschichte gewesen. Aber eben natürlich durch ständiges eigenes Arbeiten und beständiges am Ball bleiben.
Ja,
Einfach, ganz
Eigeninitiative.
einfach. Genau,
Ja.
genau.
Und du hast so einen schönen Spruch geprägt, den fand ich so herrlich, besser ankommen, ohne schneller zu laufen. Was hat's denn damit auf sich?
Ja, ich hab das immer mal, ich hab, das Ganze ging mir einmal durch den Kopf, weil ich mal einen Mitarbeiter während meiner Festanstellung hatte, der eine gute Arbeit machte, der auch ziemlich zügig unterwegs war, der aber immer beim Wechsel, wenn der zu uns ins Büro kommen musste für neue Aufträge oder er nahm bei der Treppe in die erste Etage immer 2 Treppenstufen auf einmal und sprintete da hoch. Und ich habe ihm immer wieder gesagt, ich sage, das ist nett und lieb, was du da machst, aber halt dich bitte an die Regeln, geh da bitte Stufe für Stufe hoch, und es dauert am Ende des Tages nicht länger. Und das ist genau das passiert, was ich vermutet habe. Der hat sich eines Morgens mal Treppe hoch so lang gelegt und hat sich so einen komplizierten Ober- oder Unterarmbruch eingefangen. Ich meine, es war auch sogar irgendwie der Ellenbogen, egal. Der ist mir so elendig lange ausgefallen und den konnte ich so gut wie gar nicht kompensieren. Und da ist für mich immer so wieder dieser Punkt, und das hat sich dann so mit meinem ganzen Lean-Gedanken die letzten 20 Jahre immer geprägt. Wenn ich eine vernünftige, kontinuierliche Geschwindigkeit an den Tag lege, erreiche ich am Ende des Tages mehr als durch dieses ständige Beschleunigen, Abbremsen-Thema. Kannst du auch im Alltag genauso sehen? Ich bin nun auch eben viel mit dem Auto unterwegs und ich sage immer mit so einem Schmunzeln, ich bin vielleicht auch nicht gerade langsam unterwegs, aber ich bin vielleicht kontinuierlicher unterwegs und merke, wenn ich mit einem hohen oder mit dem höheren Durchschnittstempo unterwegs bin, komme ich weiter als diejenigen, die auf Teufel komm raus
Komm
drängeln
raus,
und dann mal
ja.
wieder irgendwo mal wieder hinten anstehen, weil sie irgendwie gerade telefonieren müssen oder. Und das ist für mich immer so dieser Punkt, weil viele viele Unternehmen verwechseln Geschwindigkeit mit Fortschritt. Du hetzt von einem Meeting zum nächsten und die wundern sich, dass sie trotzdem nicht weiterkommen. Und letztendlich für mich ist es immer wieder, es geht nicht darum, schneller zu rennen, sondern die richtigen Prozesse zu haben. Das ist für mich wesentlich wichtiger. Klarheit, Struktur, Prioritäten. Besser ankommen heißt in meinen Augen nachhaltiger Erfolg statt kurzfristiger Strohfeuer.
Also der, auch da bin ich bei dir. Die Podcasts laufen ja im Moment unter dem Thema Leichtigkeit. Und auch ich habe festgestellt, dass viele Dinge einfach mit einer Routine, mit Mustern zu tun haben, die in uns drin sind. Also auch dieser Junge, der die Treppe hochgelaufen ist, das war dem halt so antrainiert. Das hat er überhaupt nicht reflektiert, sage ich jetzt mal. Und ich habe selber jetzt im Sommer so eine Schreibchallenge gemacht, wo ich festgestellt habe, wenn ich mir morgens drei Sachen aufschreibe, nämlich was kann ich, also was möchte ich heute erledigen, was sind meine Wünsche, dann was muss ich heute erledigen, was sind meine Verpflichtungen und wofür bin ich heute dankbar. Da habe ich festgestellt, wenn ich das mache, und das kostet mich maximal 10 Minuten, dass ich einen Rahmen habe für den ganzen Tag und netter Nebeneffekt. Nach 3, 4 Tagen merkst du, dass die Dinge, die du machen musst, sehr viel mit denen, die du machen möchtest, zu tun haben. Das heißt, du guckst nicht mehr gegen deine Verpflichtungen gegen an. Und das geht, glaube ich, ziemlich in dieselbe Richtung. Das gibt dir einfach eine Leichtigkeit. Und es ist einfach toll, wenn ich dann mittags die Sachen abhaken kann und sage, ey, guck mal, hast schon was geschafft. Und dann kann ich noch Dinge erledigen, die ich vielleicht gar nicht auf dem Zettel hatte. Das gibt einfach so das Gefühl, so jetzt, ne, ich bin richtig gut auf Spur und kriege das alles gut gebacken.
Exakt, exakt.
Ja, kaum zu glauben, aber halbe Stunde ist schon wieder fast vorbei.
Gut gelungen. Ulrikes Tipp.
Daher am Ende des ganzen Interviews, wie immer, der Lifehack. Was hast du denn Schönes für meine Hörer im Gepäck?
Auch das wieder natürlich bezogen auf meine ganze Thematik, auf dieses Projektretter. Ich habe aufgehört, in dieser hätte, könnte, müsste Schiene zu denken. Weil es bringt dich keinen Schritt weiter. Für mich der Lifehack auch hier an die Zuhörer, kleine Schritte sofort umsetzen. Nicht auf den perfekten Moment warten, sondern anfangen. Auch da wieder, die ständige Streben nach Perfektionismus, das lähmt. Pragmatismus bringt dich letztendlich voran und auch das Thema, ja, Fehler passieren, aber aus ihnen lernst du am meisten.
Ja, sehr schönes Schlusswort. Hätte, wäre, könnte es auch bei uns in der TA, bei den TA-Lern etwas, nein, ich mache es jetzt und dann gucke ich, ne, wie sich die Situation entwickelt. Also insofern, eine Sache, wo ich sage, ja, da kann man gut mit vorangehen im Leben. Lieber Gerrit, vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch und das Vorgespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, an die Hörer, wir hören uns in 14 Tagen wieder, nochmal wieder zum Thema Leichtigkeit. Ich kann es irgendwie gar nicht fassen, wie viele Facetten dieses Thema hat. Und vielen Dank fürs Zuhören und befolgt mal das, was Gerrit macht. Und wenn ihr Klarheit oder Ähnliches braucht, dann bitte an die Projektretter wenden und dann könnt ihr gucken, ob ihr Gerrits Unterstützung gebrauchen könnt. Ganz liebe Grüße und wir hören uns in 14 Tagen und dir herzlichen Dank, lieber Gerrit.
Ich danke dir, Ulrike.
Mach's gut, tschüss.
Ciao.
Starte jetzt dein gelungenes Leben und starte direkt in die nächste Folge von Schwarzbrot und Kamille von und mit Ulrike Bischoff. Der Podcast für dein gelungenes Leben.